Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Es gab noch mehr Ratschläge für Hubert Aiwanger in den letzten Tagen. Ein anderer kam von Felix Klein, dem Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung. Er hat dem Chef der Partei Freie Wähler empfohlen, doch mal eine KZ-Gedenkstätte zu besuchen. Die in Dachau, in der Nähe von München, würde sich anbieten, da direkt um die Ecke. Was ist von diesem Vorschlag zu halten? Das habe ich Jens-Christian Wagner gefragt. Er ist Historiker und Leiter der KZ-Gedenkstätten in Buchenwald und Mittelbau-Dora in Thüringen.
Ja, Sie werden es sich schon denken können. Ich halte von diesem Vorschlag außerordentlich wenig. Es kann überhaupt nicht sein, dass die Gedenkstätten wie auch die jüdischen Gemeinden jetzt die erinnerungspolitischen Scherben zusammenkehren sollen, die Söder und Aiwanger angerichtet haben. In Gedenkstätten würden durch solch einen Besuch, gerade auch in Wahlkampfzeiten, instrumentalisiert werden. Und man muss es deutlich so sagen, Gedenkstätten sind nicht dafür da, Ablasshandel zu betreiben.
Gedenkstätten sind nicht dafür da, Ablasshandel zu betreiben, sagen Sie. Das heißt also, es reicht nicht, einen Fuß in eine Gedenkstätte zu setzen, um sich von dieser Sünde, ein antisemitisches Flugblatt besessen zu haben, reinzuwaschen?
Nein, da gehört eine ganze Menge mehr dazu. Dazu gehört wirkliche Reflexion dazu, dazu gehört echte Reue, echte Einsicht dazu. Und die habe ich aus den Verlautbarungen Herrn Aiwangers in den letzten 10 Tagen nicht gehört. Auch nicht mit der Beantwortung seiner berühmten 25 Fragen von Söder, mit denen er ja tatsächlich wieder einer Auseinandersetzung ausgewichen ist. Tatsächlich wurde ja nicht eine Frage wirklich beantwortet. Es war dann immer der Verweis darauf, er könne sich nicht erinnern. Und was schwerwiegender ist, gleichzeitig hat Aiwanger versucht, den Spieß umzudrehen und gewissermaßen Schuldumkehr zu betreiben, indem er von einer Schmutzkampagne spricht, unter der er stehe. Und seine 25 Fragen sind auch genau wieder mit diesen Gegenangriffen in Richtung einer angeblichen Schmutzkampagne gepaart. Das heißt, es ist eine vergiftete Entschuldigung, die er vorgelegt hat, eine Entschuldigung, die ich ihm nicht abnehme.
Wie hätte eine echte Entschuldigung ausgesehen? Was hätte er sagen müssen?
Indem er tatsächlich wirkliche Einsicht zeigt und sagt, okay, das war vor 35 Jahren und ich habe vor 35 Jahren Fehler gemacht. Ich habe daraus gelernt und nicht gleich im nächsten Atemzug versucht, den Spieß umzudrehen und seinen Kritikern, die berechtigterweise Fragen an ihn gestellt haben, vorzuwerfen, eine Schmutzkampagne zu machen.
Was sagt dieser Skandal und auch der Umgang mit diesem Skandal aus über den Zustand unserer Erinnerungskultur?
Ja, ich fürchte, dass es um unsere Erinnerungskultur überhaupt nicht gut steht. Tatsächlich, wenn man sich die Kommentare ansieht, die man vor Bierzelten hört, wenn sogenannten normalen Deutschen das Mikrofon vor den Mund gehalten wird oder auch die Kommentarspalten in den Social Media, dann stellt man eben fest, dass wir es mit einer jetzt erst recht Stimmung zu tun haben. Es wird gegen den angeblich linken Mainstream angeredet. Das ist seit Jahren ein Topos neurechter Propaganda. Und alles, was wir erinnerungskulturell an Errungenschaften glaubten, uns aufgebaut zu haben in den letzten Jahren, gerät ins Wanken. Tatsächlich rutscht da im Augenblick heftig etwas weg. Und das macht mir tatsächlich große Sorgen.
Es gibt mittlerweile Umfragen, die nahelegen, dass Aiwangers Partei, die Freien Wähler, von dieser Affäre profitieren. Die Umfragewerte sind gestiegen. Was sagt das aus über unsere Gesellschaft, wenn ein Politiker von einer Antisemitismus-Affäre sogar noch profitiert?
Ja, das macht mir tatsächlich große Sorgen. Und das merken wir ja nicht nur in der Aiwanger-Affäre, das merken wir im Augenblick in der Diskussion um die Oberbürgermeisterwahl in Nordhausen, die jetzt am kommenden Sonntag stattfindet, wo möglicherweise im ersten Wahlgang bereits ein AfD-Kandidat zum neuen Oberbürgermeister gewählt wird, ausgerechnet in einer Stadt, die eines der schlimmsten Konzentrationslager 1943 bis 1945 innerhalb ihrer Stadtgrenzen hatte. Das ist diese Haltung, jetzt müssen wir doch endlich mal wieder normal werden, es muss mal Schluss sein. Im Grunde zeigt das, dass bei einem gewissen Teil der Bevölkerung das immer wieder Beschworene nie wieder ersetzt wurde durch eine Schlussstrich-Mentalität. Und das ist überhaupt nichts Neues. Das sind alte Ressentiments gegen die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus. Diese Auseinandersetzung ist immer in der bundesrepublikanischen Geschichte die Richtschnur unseres politischen und ethischen Handelns gewesen. Und Ressentiments dagegen haben wir seit Jahrzehnten gehabt. Sie aber haben jetzt tatsächlich bei vielen Oberhand gewonnen. Sie wurden nach oben gespült. Und das macht mir tatsächlich große Sorgen.
Wo sehen Sie die Gründe für diese Entwicklung? Hat womöglich auch die politische Bildung, die Bildung an Schulen versagt?
Ja, ich glaube, wir haben tatsächlich Fehler gemacht in der historisch-politischen Bildung über die Zeit des Nationalsozialismus. Wir haben uns viel zu sehr darauf beschränkt, um die Opfer zu trauern und haben nicht danach gefragt, warum diese Menschen überhaupt zu Opfern wurden. Und das heißt vor allen Dingen, wer sie zu Opfern gemacht hat. Wir haben uns nicht damit beschäftigt, wie die nationalsozialistische Gesellschaft eigentlich funktioniert hat. Eine Gesellschaft, die auf zwei Säulen stand, nämlich zum einen Integrationsangeboten an die sogenannten Volksgenossen mit Verheißungen des sozialen Aufstiegs, und zwar sozialen Aufstiegs durch Ausgrenzung. Und das war die zweite Säule, auf der die NS-Gesellschaft stand, nämlich die Ausgrenzung und Verfolgung und am Ende der Mord an denjenigen, die nicht zur propagierten sogenannten Volksgemeinschaft gehörten. Und wenn wir das sauber, historisch, handwerklich und wissenschaftlich basiert herausarbeiten, dann können wir Aktualitätsbezüge herstellen und fragen, wie heute Hetze gegen MigrantInnen funktioniert, warum wir queerfeindliche Hetze haben. Wenn wir das sauber aus der Geschichte herausarbeiten, können wir Aktualitätsbezüge herstellen und deutlich machen, dass die Auseinandersetzung mit den NS-Verbrechen ganz grundlegend ist für unsere heutige demokratische Selbstverständigung in Deutschland und warum die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus eine Richtschnur unseres politischen und ethischen Handelns sein muss.
Haben Sie denn den Eindruck, dass die Aufklärung über Antisemitismus und den Holocaust, dass das an Schulen und in der politischen Bildung insgesamt immer noch einen besonderen Stellenwert hat? Oder wird Antisemitismus heute womöglich manchmal auch als eine Diskriminierungsform von vielen gesehen?
Naja, es hat im Schulunterricht, glaube ich, schon eine relativ starke Rolle. Aber wir müssen deutlich feststellen, dass der Antisemitismus ein Phänomen ist, das in den letzten 3-4 Jahren, gerade im Zusammenhang mit der Kritik an den Corona-Schutzmaßnahmen und entsprechenden Verschwörungslegenden, in Deutschland deutlich zugenommen hat. Und daran hat es meines Erachtens zu wenig Auseinandersetzung gegeben. Und da ist tatsächlich in der politischen Bildung noch viel Luft nach oben.
Und wie sehen Sie Ihre Aufgabe als Leiter von zwei Gedenkstätten? Es ist ja auch eine andere Herausforderung in diesen Zeiten, in denen viele Zeitzeugen nicht mehr leben. Also das Erinnern wird auch ein anderes. Wo sehen Sie aktuell die größten Herausforderungen in Ihrer Arbeit?
Wir stehen im Grunde vor einem Paradigmenwechsel. Zum einen, Sie haben es genannt, die Zeitzeugenschaft endet. Das hat für die Gedenkstätten ganz gravierende Folgen, wie übrigens für die gesamte Gesellschaft, weil gewissermaßen der erinnerungskulturelle Schutzschirm, den die Überlebenden aufgespannt haben, die immer ihre Stimmen erhoben haben, wenn es Fälle von Antisemitismus, von Rassismus in Deutschland gegeben hat. Dieser Schutzschirm ist nicht nur löchrig geworden, sondern er gibt ihn fast gar nicht mehr. Und zum Zweiten haben wir eine riesige Herausforderung durch die Digitalisierung der Informationsgewinnung und der Meinungsbildung. Heutzutage geht man ja nicht in die Bibliothek, um sich über ein Thema zu informieren und sich eine Meinung zu bilden, sondern das findet im digitalen, im Online-Raum statt. Das, was früher an den Stammtischen am Sonntag stattgefunden hat, unter 8 Personen, die sich gegenseitig in Rage geredet haben, das findet heute vor weltweitem Publikum statt und hat mit rasanten Radikalisierungsentwicklungen zu tun und einer Abkopplung von jeglicher Form von realistischer Sicht auf das, was uns umgibt.
Jens Christian Wagner, Leiter der KZ-Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora, über den Fall Hubert Aiwanger und was der aussagt über den Zustand unserer Erinnerungskultur. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.